BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Hallo und willkommen bei Power BI or Die. Heute gehen wir nicht ganz so tief in die Microsoft-Technik. Wir haben nämlich einen Generalisten da, den Burkhard oder selbsternannten Generalisten, Burkhard Gasper. Du kannst dich auch gleich selber vorstellen. Kennengelernt haben wir uns auf einem unserer Workshops, also Bowling und Workshop. Und da sehen wir, so kann sich eine Community auch entwickeln. Und bevor du jetzt endlich auch was zu dir sagen kannst, sage ich erstmal willkommen, Burkhard. Und super, du warst unter den ersten 10 Käufern von dem Ticket für das Level Up Your Power BI im März. Da freue ich mich ganz besonders, denn so entwickelt sich auch eine Community, dass man nicht immer wieder dieselben Leute trifft, sondern eben auch den eigenen Kreis erweitert. Und ich freue mich schon, heute auch von dir schon mal was zu lernen.
Jetzt ja, vielen Dank, Arthur, für die freundliche Einleitung. Zu dem Event, bei dem ich dann zu Gast war bei euch und wir uns da kennengelernt haben, möchte ich noch eins anmerken. Ich kam ja zu spät tatsächlich, ne? Parkplatzsuche habe ich natürlich kolossal unterschätzt in Köln, kam zu spät und betrat den Raum und war auf Höhe des Workshop-Leiters. Ich weiß gar nicht, wie hieß der Kollege von dir?
Ja, Michael Tanner, der hält auch einen Deep Dive im März.
Ja, genau. Und der guckte mich ja sofort an und fragte mich, ich kam ja völlig unvorbereitet rein, ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet. Fragte mich sofort, was hältst du von Tabellen? Und in dem Moment dachte ich, wow, hier bist du zu Hause. Solche Fragen stellt mir sonst niemand. Und habe mich dann ja sofort wunderbar wohlgefühlt und auch war ja eine sehr interaktive Veranstaltung. Da habe ich euch kennengelernt, aber ich kenne euch eigentlich schon viel länger. Ich kenne euch schon seit aus Reporting Impulse Zeiten. War ich wahrscheinlich auch einer der ersten, diesen Visual Business Analytics Kurs, ne, wie man Zahlen besser darstellt. Ich glaube, der Kai-Uwe oder so hat.
Genau, Kai-Uwe Stahl, mein geschätzter Mitgründer. Genau. Und wer das bei YouTube gerade sieht, der sieht im Hintergrund auch die Zeitung mit 10 Jahren Reporting Impulse, denn so lange gibt es eigentlich schon BI or Die. Genau. Bin ja nur ich, der recht neu ist.
Genau, und dann habe ich irgendwann erkannt, dass hinter Power BI or Die eben auch, dass das aus Reporting Impulse hervorgegangen ist. Das zur Vorgeschichte, vielleicht ein paar Worte zu mir. Ja, Generalist, in einem speziellen Feld. Ich bin Vertriebsexpert, Online-Vertriebsexperte für Unternehmen. Also ich unterstütze Unternehmen dabei, die Online-Ziele zu erreichen. Das ist jetzt nicht immer nur Umsatz, sondern manchmal geht es auch nur darum, Online-Anteile zu erhöhen oder Leads zu generieren. Also da gibt es ja eine ganze Klaviatur an Zielen, die zu erreichen sind. Das mache ich habe lange als Interimsmanager fungiert, habe also Online-Sales-Teams bei großen, kleinen, in vielen Branchen, Unternehmen in vielen Branchen unterstützt. Habe das im Rahmen von Projekten, also auch Datenprojekte tatsächlich habe ich begleitet, die sehr groß und sehr lang gingen, über 1,5 Jahre habe ich Unternehmen begleitet. Und aktuell bin ich primär E-Commerce-Analyst und zwar in Klammern Embedded. Das heißt, ich bin Bestandteil eines Teams und analysiere allerdings nicht das, was ein klassischer Web-Analyst macht, sondern eher übergreifend in Kombination mit Controlling, mit BI, mit Planung, mit Web-Analyse und versuche aus diesen Zahlen Insights zu generieren. Deshalb holen mich Unternehmen meistens rein. Aufgrund meiner Erfahrung komme ich schnell auf den Punkt, schnell auf die Insights und schnell auf die nächsten Schritte, denn es geht ja immer um Predictive, ne? Das heißt immer die Vorhersage und baue dann tatsächlich das eher ganz ruhig im Hintergrund, ohne dass ich es Projekt nenne, baue ich tatsächlich Datenprodukte wie Dashboards, Reports und so weiter und das auch mit gewissen Standards. Aber da können wir ja noch drüber reden.
Ja, also das ist ja für mich jetzt, muss ich sagen, vom Werdegang habe ich ja mehr Controlling und Finance-Zahlen schon immer, lag mir etwas näher. In diesem Jahr hatten wir aber auch als Firma, also gerade der von dir erwähnte Michael Tenner, auch viel in diese Richtung E-Commerce-Unternehmen und Startups, wo wir dann doch gemerkt haben, okay, da sind schon auch ein paar andere Zahlen, auch ein paar andere Datenquellen, um dann etwas aufzubauen, eben ein ja etwas anderer Stack, sagen wir mal so irgendwie. Google, HubSpot und Webshop-Systeme sind schon was anderes als Dativ, SAP und Excel-Planungen. Wir können beides, aber das war schon auch so ein bisschen andere Welt. Warum hat dich das gerade denn das so fasziniert? Oder wie kommst du überhaupt so in diese Nische, würde mich mal interessieren.
Ja, das ist das hat sich so tatsächlich entwickelt. Ich habe mir das irgendwie nicht ausgesucht, ne? Also sondern einfach durch, ich glaube, einfach durch Neugier hat sich das so entwickelt und eine Affinität zu Zahlen, die ich schon immer habe. Das habe ich gut verborgen während meiner Schulzeit. Das ist ja so der Klassiker. Und hat sich aber danach dann schnell beruflich entwickelt. Ich bin von Haus aus Industriekaufmann und dann auch studierter Kommunikationswirt. Da hat mich aber trotzdem immer die Marktforschung, relationale Datenbank, haben mich eigentlich immer das Kontrollieren von Werbemaßnahmen, da war ich schon immer drin und dann hat sich das so gefügt. Ne? Also ich glaube, wenn man mit diesen Kompetenzen, mit dem Hintergrund, wenn man eine Zahlenaffinität hat, dann kommst du automatisch dahin, weil, wie du sagst, E-Commerce hat ja unzählige Datenquellen, das ist ja quasi explodiert. Du hast Agentur-Reports, du hast Web-Analytics, du hast Controlling-Daten, du hast Reichweiten-Daten, du hast Funnel-Daten und so weiter, eine ganze Menge. Da kann man sich mal schnell verirren. Ich war aber immer gefragt, insbesondere während meiner Interims-Manager-Zeit, hatte ich natürlich immer einen hohen Druck, einen Ergebnisdruck immer, war da voll in Verantwortung. Und wenn du so voll in Verantwortung bist für Online-Sales, und ich war teilweise wirklich bei Online-Pure-Playern, Online-Vertriebsleiter ist noch ein Unterschied zu, wir haben 10% Anteil im Online-Vertrieb, in unserem Gesamtvertrieb, dann hast du so einen Druck, dass du genau wissen muss, jeden Tag wissen muss, was ist gestern passiert und wie können wir es heute besser machen. Das ist so die Essenz. Und da haben mich Geschäftsführer, Managerinnen immer mal wieder getriezt und gesagt, sag mal, was ist denn gestern los gewesen? Ne? Wir sind abgesagt oder wir waren besonders hoch. Und da konnte ich so oft zu Beginn gar nicht so schnell sagen, was ist denn da passiert? Da musste ich dann immer erst Fragen in Webanalyse und so weiter. Und das hat mich so genervt, dass ich nicht ad hoc sagen konnte, was passiert denn da überhaupt oder was ist gestern passiert? Dann bin ich hingegangen und habe mir ein einfaches Framework aufgebaut, mit dem ich jede Antwort, zumindest diese ad hoc, diese einfachen Fragen, die dann kommen, was ist gestern gut gelaufen, was ist gestern schlecht gelaufen und warum wirkt gerade TV nicht und so weiter. Das sind ja die ganzen Fragen, die dich täglich begleiten, kurz nach Kampagnenstart und so weiter. Ich meine, ganz einfaches Framework, tatsächlich Excel-basiert aufgebaut, dass ich auch heute noch, gerade zu Beginn meiner Arbeiten, meistens immer noch nutze, um Teams zusammenzubringen, um über Daten zu reden, um jeden darauf zu trainieren, wie kann man auf Daten gucken, wie kann man schnell Antworten finden und so weiter. Also das ist so ein bisschen mein Lauf und das jetzt, ich nenne mich selbst, so die Unternehmen nennen mich meistens irgendwie Berater. Ich nenne mich jetzt E-Commerce-Analyst. Man kann auch anderes drüber schreiben. Man kann auch Coach und Trainer drüber schreiben. Das ist mir aber völlig egal. Ich beschäftige mich mit Daten im E-Commerce und versuche möglichst schnell, und das ist meine Maxime, an Insights zu kommen, die sofort verwertbar sind und nicht in wissenschaftlicher Ausarbeitung.
Okay, das heißt, was lernen wir daraus? Du hast jetzt quasi aus dem Projekt hat sich ein Produkt entwickelt. Dieser Standard, das ist ja auch analog die Geschichte zu dem, was Andreas und Kai ja auch gemacht haben mit dem Visual Standard, quasi aus den Projekten heraus dieses Produkt entwickelt, was ja schon seit Jahren lebt und ja auch bei dir offensichtlich ankam. Freut mich auch diesbezüglich. Genau, aber so bist du jetzt quasi damit unterwegs, einfach diese Good Practices weiterzuteilen. Kann ich mir das so vorstellen, dass du jetzt gar nicht die... Ja. Die Tools genau. Selber irgendwie bedienst oder die Analysen machst, sondern du bist der mit dem Standard und sorgst dafür, dass Leute die richtigen Fragen stellen.
Naja, mit einem Standard gehe ich rein und dann entwickelt sich aber vieles individuell in den Firmen, weil mit Standard kommst du nicht weiter. Ich habe natürlich dadurch, dass ich in vielen Branchen gearbeitet habe, in Touristik, bei Herstellern, Markenartiklern, Loyalty-Unternehmen, Telcos war ich, Versicherung, Fashion und so weiter, habe ich natürlich bestimmte, natürlich mit dem Standard kannst du einsteigen, aber letztendlich hat jedes Unternehmen, je nach Team und Besetzung des Teams, je nach Mitarbeitenden, immer verschiedene Ausrichtungen, also sozusagen einen Datenfingerabdruck, mit dem du umgehen musst. Das heißt, du kommst zwar mit bestimmten, ich sag mal so, Visual Standards natürlich weiter, aber inhaltlich kommst du natürlich mit Standards dann nicht unbedingt weiter. Da musst du schon mal manchmal irgendwo sehr kreativ sein. Damit meine ich nicht in der Dateninterpretation, sondern in der Darstellung, im Datenstorytelling, um wirklich Erkenntnisse darzustellen, ne? Und auch zu vermitteln. Das ist mir immer ganz wichtig, dass auch wenn ich nicht mehr da bin, sich alles selbst trägt und auch weitergeführt werden kann, ohne große Maintenance oder große IT-Unterstützung. Ich arbeite da sehr, sehr flach und sehr lean.
Da muss ich kurz dazwischen, und zwar mit Werbung. Also kommt bei uns in die Abo-Falle. Wir bieten mittlerweile Consulting-Abos an. Das ist viel besser als, sage ich mal, kurze kleine Projekte abzuschließen. Es macht viel mehr Sinn, kontinuierliche Betreuung zu haben. Ich sage mal immer so, 10 Stunden, 3.200 Euro. Alle Infos findet ihr bei biordie.com. Viel Spaß beim Entdecken. Guck mal, ob das was für euch ist. Freue mich auf Feedback. Bis dann. Ciao.
Damit auch ein Team sich alleine mit Daten und Insights versorgen kann.
So, jetzt mal so ein bisschen hinter die Buzzwords zu schauen. Ich frage mal erstmal dich. Und danach habe ich noch was zu unserer Firma, was vielleicht interessant ist aus deiner Expertensicht. Ich würde aber erstmal bei dir sagen, ich kenne ja auch von meinem Kollegen Philipp Loringhofen, der ist ja auch Marketing-Analyst. Genau, der Datenbaron, der da auch ganz viel macht. Und von ihm habe ich jetzt gelernt, zum Beispiel, es ist ja eigentlich so gut wie nichts, lässt sich standardisieren. Also egal, ob jetzt Kanäle, das ist immer nie so eindeutig, wo zahlt es drauf ein. Er ist ja auch immer mehr Fan so von Botschaften, Messen statt Kanäle, aber das ist dann auch nicht mehr so einfach. Und deswegen die Frage, wenn du jetzt quasi neu dazukommst, was machst du in den ersten Wochen? Also was sind so deine Schritte? Was ist das Wichtigste? Ich weiß, es ist immer schwierig, man kann nicht nach der einen KPI fragen, aber ich kann zumindest nach so einer Herangehensweise fragen, die ersten Tage des Burkhardt.
Ja, wunderbare Frage. Das allererste, und meistens habe ich übrigens keine Wochen, ne, sondern es geht meistens um Tage. Das heißt, ich muss zusehen, dass ich irgendwie an Daten, also ist mein Anspruch da, dass nicht jemand irgendwie 20 Tage warten muss, bis dann, ach ja, Burkhardt ist ja da und was geht jetzt? Also das, was ich tue, ist zunächst mal abfragen, wonach richtet sich denn der Online-Vertrieb, E-Commerce denn überhaupt aus? Was ist da die Nordsternmetrik, also ne, ist das jetzt Umsatz, sind das Neukunden, sind das Bestellungen und so weiter. Es gibt ja da verschiedene Ausrichtungen. Das ist mal das allererste. So, dann fange ich an, dann gehe ich rum und sage, okay, auf welche Dashboards, auf welche Reports guckt ihr denn? Was guckt ihr euch gerade an? Das ist das Erste. Dann, was wird Richtung Management berichtet? Also welche Reports gehen Richtung Management und verschafft mir erstmal über dieses Datenalignment aus dem E-Commerce in die Führungskräfte hinein ein Überblick. Ne? Ist das überhaupt konform? Wo gibt es da schon Störungen? Aber wirklich, das geht sehr, sehr schnell. Du wirst dann zwar zugeschüttet mit Reports und Excel-Tabellen und so weiter. Eine ganz spannende Geschichte. Aber das Zweite, was ich dann mache, ist, ich gehe ganz simpel in das Web-Analyse-Tool, drücke oben rechts auf die drei Knöpfchen und lade mir Daten runter. Und zwar über möglichst lange Zeiträume. Das heißt, das können 1, 2, 3 Jahre Daten sein. Da hole ich mir die Unique Visitor in der Regel, die Order und die Umsätze und je nachdem noch irgendwas anderes. Aber meistens sind das diese drei. Da hole ich mir die Rohdaten raus. Keine Relation, keine Conversion Rate, nichts, sondern baue das erstmal in einer einfachen Excel-Tabelle auf eine Zeitreihe und baue dann da rein, oder das mache ich mit bedingten Formatierungen, baue mir eine große Heatmap. So, und deshalb, aber jede Heat, nicht über alle Kanäle, also pro Kanal habe ich dann eine Zeile mit einer Heatmap, sodass ich sehen kann, wie jeder Kanal, also ich nutze da meistens die Default Channel, mit diesen drei KPIs, mit diesen drei Wertesträngen. Und da lege ich ganz einfach Excel Standard, bedingte Formatierung, Farbskala von A bis Z, sodass ich dann sehe, dass ich dann jeden Verlauf auch visuell sehe oder jede Entwicklung eines Kanals. So, das bereite ich auf, das geht ruckzuck, das kann man sehr, sehr schnell machen und dann aber auch ganz schnell mit dem Team darüber reden. Also Team bedeutet einmal die Channel-Experten, Expertinnen, dann Web-Analysten, Analystinnen, die kommen dazu und auch Teamlead und alle kommen zusammen und dann gehen wir diese Heatmap einfach durch. Die lassen wir ablaufen wie ein Film. Da geht es gar nicht um einzelne Zahlen, um Zielerreichung, Prognosen, sondern einfach um ein Erkennen, wie ticken wir denn? Welche Kanäle sind denn da? Haben sich denn ins Grüne entwickelt? Was war denn da bei einer Unterbrechung eines Kanals? Da war auf einmal eine Phase eine Woche rot. So, und darüber entsteht, habe ich schon mal die Schwelle, sich mit Daten zu beschäftigen, im Team enorm abgesenkt. Also jeder hat was zu sagen, jeder kann über seinen Kanal berichten und es gibt auch keinen Bias, den ich habe, wenn ich mir zum Beispiel sofort eine Liniengrafik, könnte ich ja auch machen, eine Liniengrafik über einen langen Zeitstrahl, kann ich mir ja angucken, das ist das Typische. Dann hast du aber da immer ein Vorurteil gegenüber den Kanälen, die ganz unten am Boden liegen auf der gleichen Skala und die ganz oben verlaufen, wie zum Beispiel Paid Search, ist in der Regel, ne, Google immer ganz oben, bestimmt das obere Maximum einer Y-Achse und E-Mail hängt meistens ganz unten. Da geht dir viel zu viel verloren und du beschäftigst dich tatsächlich dann viel zu oberflächlich damit. Deshalb bin ich für diese Rohdatenbetrachtung Heatmap und ich habe tatsächlich einen Kunden, der hat das tatsächlich dann irgendwann mal so übernommen, den habe ich aus den Augen verloren. Irgendwann schickt er mir ein Bild mit einer meterlang ausgedruckten Excel-Tapete mit dieser Heatmap und hat gesagt, wir gucken uns das immer an wie so ein und wirkt wie so ein Seismograph. Und damit kannst du da schon mal sehen, wie tickt denn gerade die Organisation? Fehlt irgendein Kanal? Wird einer gar nicht bedient? Wird er vernachlässigt? Hast du technische Hiccups? Und wenn du zum Beispiel ITler dann mit an Bord hast, dann sagst du, ups, ja, da hatten wir mal ein bisschen Tracking-Problem in dem Moment. Du kannst also ein komplettes Reverse Engineering dann betreiben mit dieser Heatmap. Das ist erstaunlich, was man damit schon schafft. Und vor allem, du hast ein übergreifendes Instrument, weil nach und nach kommen dann weitere Zahlen, zum Beispiel aus anderen Kanälen. Du kannst ja alles andere auf Tagesbasis idealerweise da drunter legen, kannst zum Beispiel sagen, wie viel Abverkäufe hatten wir auch mal im Einzelhandel. Ne? Wie viel Abverkäufe hatten wir denn zeitgleich, während oben in den Online-Kanälen Maßnahmen betrieben wurden? Was ist denn da in den Regalen überhaupt passiert? Und damit habe ich das komplett abgesenkt alles. Also die Hemmnisse gegenüber Datenanalyse und Dashboards, dahinter, das sind ja meistens dann ganz gut verkleidete Daten, die lege ich offen. Leg dann halt diese Heatmap drüber und sehe dann ganz genau, das ist eine Geschichte, da passiert wenig in dem Kanal, der hat sich super entwickelt, der läuft von, wie es sein sollte, von rot auf dunkelgrün und so weiter. Ist eine fantastische Geschichte, eine fantastisch visuelle und eine fantastisch einfache Geschichte, mit der ich immer einsteige und erstmal diese Diskussion auch eröffne, um zu verstehen, wie dieser spezielle Online-Vertrieb in dem Unternehmen, dem Startup, dem Grown-Up oder wie auch immer in jeder Struktur, ob groß oder kleine Zahlen, sind da auch völlig wurscht, wie das funktioniert. Und das ist für mich immer so ein ganz guter Türöffner für alles Mögliche.
Das ist spannend. Also wir lernen zum einen, also wie mächtig dann Visualisierung ist, auch wenn es jetzt mal etwas anderes ist als die von uns immer wieder empfohlenen Säulen und Balken, sondern eben die Macht einer Heatmap, und das hast du ja auch super begründet. Und entscheidend ist wirklich, über die Daten zu sprechen. Also nicht die Daten sind der Mehrwert, sondern eben die Diskussion, die sie auslösen und die immerwährende Nutzung. Deswegen also danke für die tollen Insights. Das sind aber eher schon größere Organisationen, oder? Weil du hast immer wieder gesagt, da gibt es irgendwie verschiedene Excel und wir bringen Leute zusammen und da wird was reportet.
Das war jetzt der gemeinsame Nenner. Also ich habe das auch schon für drei Menschenorganisationen gemacht. Also das ist völlig wurscht, wie groß oder wie klein. Das ist ja das Schöne. Excel hast du ja fast überall, ne, im Einsatz. Deshalb brauchst du ja nicht darüber reden, ja, wir brauchen erstmal ein paar Power BI-Lizenzen. Also, nichts, ich brauche keine.
Also die sind ja günstig. Nichts.
Ja, genau. Selbst die sind günstig, aber selbst die sind manchmal eine Herausforderung, ne, gerade in kleineren Strukturen. Aber wie gesagt, das ist völlig wurscht, wie groß, wie klein die Zahlen sind, wie groß oder klein die Teams sind. Man kann auch Agenturen dazu holen, wenn es ausgelagert ist zum Beispiel, dann holen wir Agenturen dazu. Die sind manchmal ein bisschen genervt von diesem simplen Ansatz und vor allem dieser Transparenz. Die sind viele ja gar nicht gewohnt. Ne? Und vor allem sind auch gerade, das habe ich festgestellt, bei in Anführungszeichen kleineren, also aus vertrieblicher Sicht, kleineren Kanälen wie E-Mail, die werden immer unterschätzt, weil die immer in den Dashboards, die ich da sehe, und den Reports, werden die immer runtergerankt und das und mit Vorurteilen versehen. Ich habe das sogar schon erlebt, dass dann Leute, also E-Mail-Verantwortliche, kurz vor der Kündigung standen, weil dieser Kanal nichts bringt. Tatsächlich vor der Kündigung. Die waren immer speziell, die haben sehr, sehr viel gearbeitet. Und dann habe ich mir das mal angeguckt, mal wirklich isoliert, eben auch zunächst mit einer Heatmap, dann aber auch mit Balken, Säulen, Linien, Grafiken und so weiter. Und habe gesehen, da ist eine fantastische Entwicklung. Und wenn du diese kleinen Kanäle nicht entwickelst, nicht isoliert dann auch mal bewertest, dann vertust du dir Chancen, weil du musst heute im E-Commerce, um da erfolgreich zu sein, jede kleinste Möglichkeit nutzen. Und E-Mail ich rede nicht umsonst darüber, das ist also wirklich auch was ich immer mit Leidenschaft betreibe, weil das ist ein super Kanal, ne, mit dem man direkt Dialoge aufmachen kann und so weiter. Aber der wird meistens aus vertrieblicher Sicht unterbewertet. Leider. Ja. Ne, da ist mal so eine Begründungsarie und dann wird nicht investiert und so weiter. Aber das ist so ein ganz gutes Beispiel und das wird komplett mit so einer offenen, transparenten Sicht komplett aufgehoben und du bist in ganz anderen Diskussionen, auch mit Führungskräften, die du auch dazu holen kannst und sagen kannst, guck mal, hier sind unsere Entwicklungen, das sind unsere Erkenntnisse. Wenn du das nämlich verknüpfst mit Events, wenn du sagst, da ist eine Kampagne gestartet, drei Kanäle werden grün und dann bist du auch aus diesen Attributionsthemen erstmal raus. Das wird natürlich im Laufe der Zeit immer granularer. Ich weiß, ich kenne diese Diskussionen alle. Ja, was hängt denn wie zusammen? Habe auch schon wirklich tiefe Studien dadurch geführt, also an echten Daten in echten Unternehmen, um zu gucken, so wie funktioniert denn überhaupt so eine Attributionslogik, als auch diese Consent-Thematik noch nicht so fortgeschritten war, dass uns heute bis zu 40% der Daten in der Webanalyse fehlen. Ne, das wird jetzt ein bisschen geschlossen durch das Hinzuziehen von anonymisierten Daten, aber damals war es noch ein bisschen einfacher. Und da habe ich gesehen, dass 80% der Attributionsketten sehr kurz waren. Weil im E-Commerce bist du ja in so einem, sagen wir so, Angebotsgeschäft, immer aktionistischer wird das. Ich habe jetzt gelesen, es gibt irgendwo so diesen Begriff Daytrading Attention, nennt sich das.
Von Gary Vee.
Genau, du musst jeden Tag ja irgendwie so einen Impuls liefern, verkaufen. Das heißt, die Ketten werden insgesamt aus meiner Sicht, und das hat diese Untersuchung, die ich damals betrieben habe, auch gezeigt, extrem kurz. Ne, weil du siehst einen Gutschein, du kaufst. Also du wirst ja zu Spontankäufen oft angeregt, gerade im E-Commerce, du lebst davon, von Angeboten, Kampagnen und so weiter. Und die sind leider dann für die Attributionsfans leider sehr, sehr kurz. Und meistens beginnen die gar nicht mit Display, wie gewünscht. Ne? Der Display liefert ja die gewünschte Awareness und da ist mal das Vorteil, damit beginnt eine Reise, stimmt nicht, meistens mit Search. Also das sind so die Erkenntnisse, die ich habe. Deshalb lasse ich da immer gerne schnell sagen, Display braucht man braucht Awareness, einfach als Statement lasse ich stehen, braucht man nicht weiter untersuchen, sollte man natürlich hingucken, haben wir noch die Wirksamkeit, kriegen wir darüber Besucher oder wie auch immer, das kann man dann noch machen, aber da diskutiert man nicht mehr so episch und da tauche ich nicht mehr so tief in die Daten.
Jo, hallo zusammen, da muss ich einmal schnell dazwischen und zwar mit Werbung und zwar für den 13.03.2025 in Köln in der Wohngemeinschaft das Power BI Event des Jahres, 100% Community, was erwartet euch? Ein grandioses Speaker-Line-Up. Dann genug Zeit zum Netzwerken. Und reicht das alles noch nicht? Ja, wir haben auch noch eine Comic- und Gaming-Area für euch vorbereitet. Wenn das nichts ist, checkt es aus auf der Seite. Wir machen abends natürlich auch noch eine kleine Party. Ich bin da, ich freue mich auf euch. 13.03. Köln in der Wohngemeinschaft Power BI. Bis dann, ciao.
Ja, sehr spannend. Also sehr spannende Insights, gerade was jetzt so diese ganze Attribution-Hype hast du so ein bisschen aufgelöst. Und man könnte jetzt noch viel mit dir drüber sprechen. Das werden wir sicherlich auch nochmal, wo wir vielleicht auch mal was zeigen und so diese Standards und die Heatmap. Da bin ich schon ganz gespannt, das sowas mal zu sehen als Beispiel. Das machen wir jetzt auf der Tonspur natürlich nicht. Aber ich wollte mir mal auch so ein bisschen so ein paar Tipps abholen. Ich will ja auch was von dir lernen. Aber hab jetzt natürlich schon sehr viel. Aber jetzt zum Beispiel wir so als BI oder DIE. Also wir machen ja auch, man könnte sagen, ist ja ganz viel Marketing. Das haben wir, hat sich ja entwickelt, weil wir Spaß dran haben. Das ist ja jetzt nicht besonders oder nie so strategisch ausgelegt gewesen, sondern das ist einfach, wir teilen da gerne Content mit der Community. Und von den Kundenbeziehungen war es ja bisher doch also ziemlich langanhaltend, ziemlich verlässlich und gar nicht so dieses Laufgeschäft. Jetzt haben wir seit kurzem aber, weil die Anfragen auch einfach immer mehr werden, haben wir als erstes so einen Webshop für das besagte Event vom Anfang. Das ist so unser erster Schritt in die E-Commerce. Wir mussten ja, okay, jetzt müssen wir auch mal Tickets irgendwie verkaufen. Wie machen wir das? Haben wir dann schnell aufgesetzt oder beziehungsweise Andreas und Kai und danke nochmal an dieser Stelle. Das war dann schon spannend und auf der anderen Seite wollen wir natürlich Perspektive schon auch mehr dann digital auch diesen Kanal mehr nutzen und auch zum Beispiel Merch, also wer das bei YouTube sieht, sieht zum Beispiel diese Tasse und da wurden wir auch gefragt oder diesen Energy Drink da auf uns gebrandet, könnte ich nicht sowas auch mal haben, irgendwie so limitierte Sachen, wollen wir auch möglich machen, auch wenn das kein Kerngeschäft ist, genauso wie das Event, wollen aber auch im Kerngeschäft jetzt mit dem Consulting-Abo haben wir ja auch so eine Art so disruptives Produkt in den Markt gebracht, weil es eben nicht mehr so ein kleines Projekt nach dem anderen, was halt wirklich über Jahre einfach so war bei mir. Das ist ja aus realen Kundenbedürfnissen. Jetzt machen wir es halt offiziell und nennen das Abo, weil die Consultants wird man eh nicht los. Wir liefern immer irgendwie Mehrwert, aber halt sind nie Vollzeit notwendig, sondern dann, wenn wir gebraucht werden und wollen das dann auch über diesen Online-Kanal verkaufen, haben bisher aber jetzt auch keine Ads oder irgendwelche Maßnahmen, sondern das ist weiterhin bisher organisch. Also jetzt habe ich so ein bisschen so Bestandsaufnahme recht offen gemacht und du wirst jetzt natürlich keine Vollanalyse machen, dafür der Podcast soll ja auch nicht ewig gehen, aber nach dem Motto, was wäre jetzt, es gibt vielleicht Unternehmen, die stehen an so einer ähnlichen Stelle und gehen den ersten Schritt so in Richtung E-Commerce. Was würdest du jetzt uns und Leuten, die sich damit identifizieren, dann auch empfehlen an dieser Stelle?
Ja, wie immer würde ich ganz einfach Excel öffnen und das, was da ist. Ihr macht ja eine ganze Menge. Ihr macht keine Ads, aber ihr habt ja viel Veranstaltungen. Ihr habt ja einen YouTube-Kanal und so weiter mit mehr oder minder Traffic und so weiter. Aber zumindest macht ihr ja etwas und das ist ja, das treibt ja, eigentlich sollte das in eurer Website, je nach Event wahrscheinlich, auch spürbar sein, dass Menschen eure Website besuchen. Das heißt, du könntest das jetzt schon abbilden, zunächst mal, um dann daraus erstmal zu eruieren, welche Themen sind denn besonders interessant, was hat denn diesen Drive in meine digitale Plattform, um da überhaupt ein Gespür dafür zu kriegen. Welches Thema, YouTube-Thema oder welches Filmthema, Interviewthema hat denn besonders dazu geführt, dass sich Menschen mit unserer Website überhaupt beschäftigen. Ne? Ihr verschickt E-Mails, die kann man sich angucken. Mhm. Und deshalb, da empfehle ich wirklich, erstmal ganz einfach diese Reihen mal aufzumachen, mal zu gucken, wie viel Traffic kommt denn überhaupt jetzt gerade drauf, wo gab es Peaks und so weiter, um da überhaupt reinzukommen. Das wäre das allererste, was ich mache. Ich habe übrigens eine ganz kleine Geschichte. Ich war auch in einem Grown-Up, hatte schon per se eben, hat auch keine Ads gemacht, nichts, ne, ganz gutes Beispiel vielleicht dazu. Hatte aber einen sehr prominenten Geschäftsführer, der dann mal mehr unterwegs war. Und ich habe dann, irgendwann bin ich hingegangen, ich sage, zeig mir mal die Visitor, weil Verkäufe gab es da noch nicht, einfach nur Visitor haben wir angeguckt über eine Zeitreihe. Und dann habe ich gesehen, an so einem 10. random September, da war auf einmal ein Peak da, ging in irgendwie in die 1000. Und die Woche danach gab es auch einen Traffic, einen Uplift von im Schnitt 10%, jeden Tag, also eine Woche lang 10% mehr Traffic als in der Vorwoche. Und dann habe ich gefragt, ich sage, Leute, ihr habt doch da richtig Traffic gehabt, was ist denn da passiert? Mussten alle recherchieren, hatte keiner mehr so richtig auf dem Schirm. Und dann war dieser Chef hat einfach bei Lanz gesessen, irgendwann mal so am 22. September. Und das hat zu Traffic Peak geführt. Und das hat wiederum dazu geführt, zu Diskussionen, nachdem ich das genauso aufgelegt hatte, mit dem Team besprochen hatte, kam es dann dazu, dass wir darüber diskutiert haben, dass zum Beispiel der Inbound-Verantwortliche gesagt hat, ja, da hatte ich Urlaub und da gab es hier irgendwie einen Stau, da gab es Ärger und so weiter, weil hier niemand erreichbar war, die ganzen E-Mails wurden nicht beantwortet, die eben dann da rausgelöst wurden. Und daraus haben wir dann ein System entwickelt, nur daraus, nicht, wir haben jetzt da nicht, sind nicht hingegangen und haben gesagt, so, wir müssen jetzt hier nochmal Ads schalten, sondern einfach daraus schon mal das, was reinkommt, überhaupt verbessert in der Konvertierung, überhaupt in der Annahme. Und das war dann nicht nur Web, sondern das war dann auch E-Mail und das war dann auch Inbound-E-Mail und das war auch Inbound-Telefonie und daraus dann so ein Customer-Care-Case dann gebaut, auch mit Prognose, weil wir dann eng mit der Presseabteilung zusammengearbeitet haben, damit die vorher sagen könnten, so, welche Interviews stehen denn dann im Handelsblatt, in der FAZ und was führt denn dann dazu, dass dann gegebenenfalls Traffic reinkommt und das führte dazu, dass dann Urlaubssperre war im Customer Care. Also solche Cases entwickeln sich dann spannenderweise aus diesen ersten Ansätzen, vor allem diese Erkenntnis, diese Reflexion halte ich bei euch dann auch genau für die richtige.
Okay, also das ist motiviert schon mal direkt loszulegen. Danke für diese praxisnahen Einblicke. Ja, lieber Burkhard, da ist jetzt die halbe Stunde schon um und wie den Podcast könnten wir jetzt noch stundenlang machen, aber das setzen wir dann mal ein andermal fort, sicherlich beim Live-Event auch mit tollen Diskussionen, denn es wird auch Expertenpanels dort geben nach jedem Vortrag. Mal gucken, wo wir dich da sehen. Ja, an dieser Stelle danke, dass du da warst und danke für die Insights und wie immer das letzte Wort gehört dir. Sag nochmal alles, was du möchtest.
Ja, erstmal sage ich danke für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und dann bleibt es mir nur, da wir uns ja in der Vorweihnachtszeit befinden, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir, Arthur, sehen uns ja dann auf einem eurer Events. Genau. Und dann können wir alles nochmal genau besprechen.
Ja, das stimmt. Das werden wir noch vor Weihnachten ausstrahlen und wenn das Event dann noch nicht ausverkauft ist, dann gerne noch schnell Tickets sichern, wer das hört. Genau. Und an dieser Stelle sehen wir auch, wie schnell der Weg vom Podcast-Hörer, den ich vor ein paar Monaten kannte ich diesen Namen Burkhard Gasper gar nicht. Und plötzlich sitzt er hier im Podcast und gibt hier Hammer Insights. Das könnt ihr auch, indem ihr einfach auf die Events kommt und euch bei uns meldet. Ich freue mich immer, interessante Leute kennenzulernen. Danke dir.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.